أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة Vers 83 bis 91. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wir sind immer noch beim Thema Bani Israel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Und als wir mit den Kindern Israels ein Abkommen trafen, einen Vertrag, dient keinem außer Allah. Also in diesem Vertrag hieß es, dient keinem außer Allah. Und zu den Eltern sollt ihr gütig sein. Und zu den Verwandten, den Weisen und den Armen. Und sprecht Gutes zu den Menschen. Verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe, die Zakat. Danach kehrtet ihr euch bis auf wenige von euch ab. Also ihr wandert euch ab. Ihr seid ja Widerstrebende, euch Abwendende. Es geht also immer noch um Bani Israel. Wir haben das letzte Mal über diese Aya gesprochen, dass das Kriterium für Iman nicht ist, das Kriterium oder die Wahrheit über die Realität über Iman nicht ist, dass man das erhalten wird bei Allah, was man sich erhofft und erwünscht hat, sondern Allah subhanahu wa ta'ala ganz klar gesagt hat, wer glaubt und gute Werke tut. Das sind die zwei Dinge. Wenn die da sind, so wird dieser seinen Lohn bei Allah erhalten und im Paradies bei Allah eingehen dürfen. In dieser Aya also erzählt Allah uns am Beispiel von Bani Israel, was das denn zum Beispiel für gute Werke sind. Also Iman und gute Taten hat ja Allah subhanahu wa ta'ala als Bedingung für das Paradies, für seine Zufriedenheit genannt. Was sind denn gute Werke? Und hier wird also erwähnt, dass Allah ein Abkommen, ein Mithaq, ein Vertrag mit Bani Israel schloss. Mithaq ist ein Vertrag, der nicht nur ein bloßes Versprechen ist, sondern ein Versprechen mit Schwur, also ein fester Vertrag. Also nicht nur, ja, wir machen das, sondern ein fester Vertrag wurde mit Bani Israel abgemacht, zwischen Allah und Bani Israel, natürlich durch die Propheten, durch Musa a.s., nämlich, لا تعبدون إلا الله. Sie sollen keinen außer Allah dienen. Gottesdienst ist nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Und Ibadah ist, alles an Wort oder Tat, oder auch eine Tat des Herzens oder eine Tat des Kopfes, wie zum Beispiel Gedenken an Allah, also alles an Wort und Tat, womit Allah zufrieden ist. Das kann mit der Zunge sein, indem wir Allah gedenken. Das kann mit unserem Körper sein, indem wir uns für das Gebet runterbeugen oder aufrichten oder uns waschen. Das kann auch, mit dem Herzen sein, indem wir Dankbarkeit empfinden oder Sabr empfinden oder auf Allah vertrauen. Ja, das kann auch mit unserem Besitz sein, indem wir für Allah von unserem Besitz abgeben. Also all das fällt in Ibadah rein. Ibadah soll für uns nicht so ein enger Begriff sein, der sich nur auf Gebet und vielleicht höchstens Fasten erweitert, sondern Ibadah ist, wie gesagt, alles, womit Allah zufrieden ist. Das kann auch ein gutes Wort zu einem Waisenkind sprechen, wie wir gleich lesen werden. Also es ist ein weiter Begriff, was wir inshallah in Zukunft noch genauer besprechen werden. Und dieser Vertrag wurde nicht nur mit Bani Israel geschlossen, sondern wie wir in einer anderen Aya und mehreren anderen Ayat lesen, sandte Allah keinen Propheten, ohne diese Botschaft an die Menschen zu übermitteln. Wie es in Sura 21, Vers 25 zum Beispiel heißt, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Und wir sandten vor dir keinen Gesandten, außer dass sie ihm eingaben, dass es keinen Gott gibt, außer ich, so dient mir allein. Also es gibt keine Gottheit außer Allah, so sollen wir nur ihm dienen. Oder in einer anderen Aya, Sura 16, Vers 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Und wahrlich, wir sandten in jeder Umma, in jeder Gemeinschaft einen Gesandten, nämlich, dass ihr Allah dienen sollt und vermeidet, oder ihr dürft nicht den Götzen dienen. Also das war etwas, Ja, mach mal Pause. Ja. Also diese Botschaft, Allah alleine zu dienen, ist etwas, was der Islam nicht neu erfunden hat oder auch speziell für Bani Israel offenbart wurde, sondern das ist die Essenz, das ist die Basis von jedem Propheten. Die Botschaft des, von jedem Propheten hat auf dieser Botschaft, nämlich Allah alleine zu dienen und die Götzendienst zu vermeiden, darauf aufgebaut. Und dann, وَبِلْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. In diesem Vertrag mit Bani Israel, was wurde ihnen noch geboten? Sie sollten mit den Eltern, Walidain, Walid heißt eigentlich der Zeuger, Walid, oder Vater. Walidain, die zwei Eltern, also Dualform, und damit sind halt die Eltern gemeint, also Vater und Mutter. Mit Vater und Mutter, Ihsana, auf die beste Art und Weise verfahren. In der Übersetzung lesen wir, zu den Eltern sollt ihr gütig sein. Okay, aber Ihsan kommt von Hasan. Hasan heißt gut oder schön. Und Ihsan ist auf die, eine gute, auf eine schöne, die beste Art und Weise etwas zu tun oder zu verfahren. Und dazu gibt es auch andere Ayat im Koran. Zum Beispiel heißt es, Anishkur li wali walidayka ilayya al-masir. Und seid dankbar mir gegenüber, also Allah, und auch euren Eltern gegenüber. Und zu mir ist die letztendliche Rückkehr. So sagt Allah auch in einer anderen Aya, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Und Allah hat festgelegt, hat geschrieben, dass ihr keine dienen sollt, außer ihm allein, und mit den Eltern sollt ihr auf beste Art und Weise verfahren. Und so gibt es noch andere Ayat und viele, viele Ahadithe, wo Rasulullah s.a.w. nicht nur empfiehlt, sondern befiehlt und wärmstens an unser Herz legt, dass man die Eltern auf frömmste Art und Weise, auf beste Art und Weise mit ihnen verfahren soll. Und hier wird nicht die Bedingung an das gute Verfahren und das gute Benehmen geschlossen, dass sie Muslime sind. Diese Bedingung gilt nicht, wie in diesem Sahih-Hadith von in Sahih al-Bukhari, wo Asma radiallahu an den Propheten sallallahu alaihi wasallam fragt, dass meine Mutter ist zu mir gekommen, also aus Mekka nach Medina zu mich besuchen gekommen, und sie hat ein Anliegen oder sie möchte mit mir Beziehung pflegen. Und ihre Mutter war zu diesem Zeitpunkt Mushrika, Götzendienerin. Und also sie fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie soll ich jetzt mich mit ihr benehmen? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Sili ummik, das pflege die Beziehung zu deiner Mutter. Ja, natürlich sollen wir, sobald der Ungehorsam Allahs von den Eltern gefordert wird, in diesem Punkt sollen wir natürlich nicht gehorchen. Aber selbst dort ist es uns trotzdem nicht erlaubt, dass wir auf unverschämte oder harte oder abweisende Art und Weise mit ihnen verfahren. Sondern nichtsdestotrotz höflich und gütig mit ihnen verfahren. In Sahih Muslim, ich sage euch ungefähr das Hadith, dass Rasulullah s.a.w. einmal sagte, erniedrigt sei der, erniedrigt sei der, erniedrigt sei der. Und die Leute fragten, ja Rasulullah, wer sei erniedrigt? Und er sagte, der, der seine Eltern findet, oder einen von ihnen, im hohen Alter, und durch sie nicht das Paradies verdient. Also er hatte so eine Chance, dass er alte Eltern hatte, also betagte Eltern, die schon alt waren, und nicht ihnen gedient und sie mit ihnen gut verfahren ist und sich somit das Paradies verdient hätte. Der, so ein Mensch möge erniedrigt sein. Und genauso kennt ihr auch bestimmt das Hadith, wo ein Mann zu Rasulullah s.a.w. kam und fragte, ja Rasulullah, wer hat am meisten Recht auf mein Gefährte sein, also dass ich eine gute Begleitung bin für ihn. Und er sagte dreimal, deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter, wer dann? Dein Vater. Also Eltern sind, was die Rechte der Schöpfung angeht, an Nummer 1 zu stellen. Also erstmal kommt das Recht von Allah, dass man ihm dient, ihn alleine dient, nichts neben ihm dient, keine Schirk macht, seine Gebote befolgt. Er ist also an sich die Nummer 1 in unserem Leben. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ. Und diejenigen, die glauben, sind am stärksten in ihrer Liebe zu Allah. Und was dann die حُقُوقَ الْعِبَادِ, die Rechte der Schöpfung angeht, dann sind ganz oben Nummer 1 die Eltern. Weil es ist ja auch so, dass die Eltern wirklich am meisten auch geopfert haben für die Kinder. Ja? Wenn wir jetzt mal betrachten, dass in einem normalen menschlichen Leben, natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber im normalen Fall ist es schon so, dass die Eltern am wohlwollendsten am liebevollsten, am aufopferndsten für die Kinder da sind. Ja, also ist nicht zu vergleichen eigentlich. Und selbst wenn sie das nicht sind, sagt Allah trotzdem, dass man als Kind nicht nur zurückgibt, also ihr wart gut zu mir, deswegen bin ich jetzt auch gut zu euch. Und weil meine Mutter ja nicht gut zu mir war, deswegen muss ich auch nicht gut zu ihr sein. Nein, diese Logik ist dem Islam fremd. Dass selbst wenn man Eltern vielleicht viel vorzuwerfen hat, dass es einem trotzdem nicht das Recht gibt, mit ihnen auf harte oder unfaire oder schlechte Art und Weise zu verfahren. Sondern man soll sein Möglichstes tun, auf beste Art und Weise mit ihnen zu verfahren, solange natürlich der Gehorsam zu Allah nicht darunter leiden muss. Subhanallah. Also nach dem Haq von Allah ist das Haq der Eltern und dann der Verwandten. Wa-dil-Qurba, die Nähe haben. Also Dil-Qurba ist im Koran immer ein Ausdruck, damit sind die Verwandten gemeint. Also die nahen Verwandten, wie unsere Schwestern und Brüder, unsere Tanten und Onkel, Cousinen, etc. etc. Damit sind auch nicht nur die Blutsverwandten, sondern auch die also angeheirateten Verwandten gemeint. Das sind auch Verwandte. Ja, also nicht, wenn man mit eigener Familie ist, ist man immer gut gelaunt und sobald die Schwiegerfamilie in Sicht ist, setzt man eine launische Miene auf. Ja, so soll es auch nicht sein, sondern mit den Verwandten auch soll man auf beste Art und Weise verfahren, ihre Probleme, ihre Sorgen teilen. Wenn man was abzugeben hat, dann erstmal bei ihnen gucken, dass man vielleicht jemand dort bedürftig ist, dass man dort abgibt. Und die Verwandtschaftsbande unter allen Umständen zu pflegen. Wie jemand zu Rasulullah s.a.w. kam und sagte, ja Rasulullah, ungefähr, ich bin gut zu meiner Familie und sie sind schlecht zu mir. Ich bin mild zu ihnen und sie sind hart oder so reagieren auf unwissende Art und Weise zu mir. Also mit anderen Worten, was soll ich tun? Und der Prophet s.a.w. sagte, wenn das so ist, dann wirfst du Staub in ihre Gesichter, Asche in ihre Gesichter. Also wenn du weiter so du gut dich benimmst. Und dann sagte er, oder in einer anderen Überlieferung sagte er auch, dass das ist das Pflegen der Verwandtschaftsbande. Also auch wenn die anderen Schlechtes tun, dass man dann trotzdem Gutes tut, das ist ja das Pflegen der Verwandtschaftsbande. Pflegen der Verwandtschaftsbande heißt nicht, dass der ist gut, deswegen bin ich auch gut. Das ist ja dann Geben und Nehmen. So ist ja überhaupt nicht schwer, so kann man auch mit Fremden auskommen. Wenn der Fremde gut zu dir ist, dann bist du auch gut zu ihm. Aber eine Beziehung zu pflegen, auszuhalten, obwohl der andere Schlechtes tut, und das ist ja auch meistens sehr relativ, ja, wir sehen das meistens auch nur aus unserer Sicht, dass uns alle nur Schlechtes tun und vergessen dabei ganz, dass wir bestimmt auch einiges Schlechtes austeilen. Aber selbst wenn definitiv jemand Schlechtes uns tut, das auszuhalten und natürlich, keiner von uns soll auch seine Rechte selber aufopfern oder sich selbst erniedrigen, alles bestimmt in einem gewissen Maß, aber nichtsdestotrotz seine Zunge hüten, sich das Recht nehmen, das Maß zu verlassen. Denn Rasulullah hat, egal wie sehr er erniedrigt oder vertrieben oder leiden musste unter seiner eigenen Familie, er ist nie auf dasselbe Niveau gefallen wie seine ärgsten Feinde. Er ist nie, sallallahu alaihi wasallam, auf dieses Niveau gefallen, was fällt euch ein, wie zum Beispiel Schimpfwörter zu geben, Allah bewahre uns, oder Drohungen auszusprechen, oder stolze Aussagen zu machen, dass ja, ja, ich bin doch der und ich werde dir schon zeigen, oder ich habe das und das für dich getan, Vorhaltungen zu machen. Das sind Dinge, die einem Mu'min oder jemanden, der diese Dinge, die Allah uns hier befohlen hat, einhalten möchte, die so einem Menschen nicht geziemen und in der Sunna des Propheten s.a.w. auch nicht zu finden sind. Und zu den Weisen und auch zu den Bedürftigen sollen wir gut und rechtens verfahren. Also hier wird natürlich erstmal Bani Israel angesprochen. Bani Israel sollte also zu den Verwandten und zu den Weisen und den Bedürftigen. Und wir sehen also, dass nach den Eltern dann die Verwandten, und das macht ja die Zelle der Gemeinschaft, also alles basiert ja auf kleinen Einheiten. Und die kleinste Einheit einer Gesellschaft ist die Familie. So, wenn diese kleinste Gemeinschaft, kleinste Einheit der Gesellschaft gut ist, stark ist, starkes Immunsystem hat, ja, eine starke Bindung hat, die kann man nicht so leicht auseinanderbrechen, dann ist die ganze Gesellschaft gut. Wenn diese kleinste Einheit, nämlich Eltern und ihre Kinder, Eltern und ihre Verwandtschaft, Kinder und ihre Verwandtschaft, wenn diese kleinste Einheit auseinanderbricht, bröckelig ist, voller Hass und Zwiespalt ist, dann wie sieht dann diese Gesellschaft aus? Und ich denke, jeder von uns kann sich ein Bild davon machen, weil wir selbst in solchen Zeiten leben, wo wir kaputte Familien an der Alltagsordnung sind und wir dementsprechend auch deren Auswirkungen in der Gesellschaft beobachten können. Und deren Auswirkungen wirklich verheerend sind. Ja, viel Einsamkeit, Alkoholprobleme, Drogenprobleme, kein Vertrauen mehr in der Gesellschaft, etc. etc. Das wäre ein eigener Vortrag, jetzt darüber zu sprechen. Aber Allah gebietet uns also, erstmal diese kleinste Einheit stark und gut zu machen. Und das kommt nun mal durch gutes Benehmen, durch Pflegen der Beziehungen und vor allem erstmal gegenüber den Eltern und dann den Verwandten. Und da kommt immer die Frage, ja, aber wenn man so gut ist zu den Eltern und die nutzen das dann schamlos aus und etc. etc. Ja, Ihsan ist etwas sehr Individuelles. Wenn hier steht, und mit den Eltern sollte ich Ihsan machen, Birrul Walidain, die Frömmigkeit zu den Eltern, die ja einer der angesehensten Taten ist bei Allah, wie Rasulullah s.a.w. auch einmal befragt wurde, in Sahih Muslim. Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, ich sagte, ja Rasulullah, ayyul amalu afdal. Welche Tat ist die beste? Ich sagte, ja Rasulullah, welche Tat ist die beste, die vorzüglichste? Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, das Gebet zu seiner Zeit. Qultu, ich sprach, thumma ay, und dann welche? Qala, der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete, birrul walidain, die Frömmigkeit zu den Eltern. Die zweitbeste Tat, die wir machen können, nach dem Gebet zu seiner Zeit, also nach dem Geben vom Recht von Allah, das Gebet ist das Recht Allahs, dann folgt direkt das Recht der Eltern, nämlich Frömmigkeit zu den Eltern. Thumma ay, und dann fragte ich, welche dann? Qala al-jihadu fi sabilillah, der Jihad auf Allahs Weg. Subhanallah. Können wir auch noch bald besprechen. Inshallah. Also das ist keine Kleinigkeit, Birrul Walidain ist etwas, was Allah uns sehr, sehr, also Bani Israel schon und uns auch, unserer Umma auch, genauso stark ans Herz gelegt hat. Weil es nämlich so wichtig ist, weil es die Gesellschaft an sich uns selber auch stark macht. Und da sagen halt manche, dass ja, aber wenn die das schamlos ausnutzen und etc. etc. Ihsan heißt nicht, dass man die eigenen Rechte natürlich opfert. Aber andererseits soll man auch nicht nur für das, was man bekommt, etwas geben. Also wie gesagt, was wir schon besprochen haben, wenn die gut sind zu mir, dann bin ich auch gut. Nein, so läuft das nicht. Eltern haben ihre Stellung, ob sie gut sind oder nicht. Oder ob sie deinen Traumeltern, deinem Bild von Traumeltern entsprechen oder nicht. Und darum wird das vielleicht auch so hoch belohnt, diese Tat, ist die zweitbeste Tat, weil es vielleicht so schwer ist. Natürlich, wenn Eltern zum Beispiel ins Alter kommen, dann gibt es oft ältere Menschen, die sich wieder wie Kinder benehmen. Ja, eine Sache immer wiederholen zum Beispiel oder kindliche Ansprüche haben auf einmal. Ja, ich will das jetzt auf einmal essen oder das wollte ich doch nicht essen oder leicht beleidigt sind. Das sind alles Sachen, die im Alter auftauchen und Allah möge uns bewahren, wer weiß, wie wir im Alter sind. Und das heißt dann nicht, dass man, weil sie jetzt wie Kinder sind, sich selbst wie Eltern aufführt und mit ihnen schimpft oder auf schlechte Art und Weise spricht. Wie Allah subhanahu wa ta'ala auch sagt im Koran, dass wenn einer von ihnen das Alter erreicht oder beide, dann sag nicht zu ihnen, uff, du sollst doch nicht mal uff sagen. Das ist ja das Mindeste, geschweige denn, dass du ihre ganzen Rechte, die Allah ihnen gegeben hat, mit einem Wisch wegmachst. Weil die ja jetzt nicht mehr so sind, wie sie mal waren. Oder weil sie ja dir auch nicht deine Rechte geben. Ja, die haben dir schon deine Rechte gegeben, indem sie dich auf die Welt gebracht haben. Und ja, die Opfer, die Eltern halt bringen, ich glaube, das muss ich nicht aufzählen. Und das ist etwas Unverrückbares. Das ist nicht etwas, worüber wir diskutieren können. Ja, behandle ich jetzt meine Eltern gut oder nicht? Das ist der Einfluss unserer Zeit, der uns überhaupt diese Dinge diskutieren lässt. Und wir sehen die Auswirkungen in unserer Gesellschaft, dass wirklich alles zerbröckelt und nichts mehr sicher ist vor den Prüfungen der Gesellschaft. Ja, die Familien sind nicht mehr sicher, die Kinder sind nicht mehr sicher, alles geht kaputt, diese ganze kleinste Einheit, diese Familien gehen kaputt, weil es keine Ordnung mehr in den Familien gibt. Natürlich heißt das andererseits aber auch für die Eltern, ja, viele von uns sind schon Eltern oder haben Eltern, jeder von uns hat Eltern, dass die Eltern zu Tyrannen werden dadurch. Ja, für die gibt es eine eigene Lehre. In der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in der Art und Weise, wie man mit Kindern verfährt, in der Art und Weise, wie man mit weisen Kindern verfährt, in all diesen Dingen, die wir noch lernen werden, inshallah, bringt der Islam uns auch bei, wie Eltern mit ihren Kindern auch verfahren sollen. Das heißt nicht, weil sie diese Stellung haben, dass sie das dann schamlos ausnutzen können. Das wäre dann gegen die Sunna verstoßen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Führer der ganzen Umma war, hat nie, Allah bewahre, seine Stellung ausgenutzt. Er hat nie ein Kind geschlagen. Ja? Und zu den Waisenkindern und den Bedürftigen. Und wir sehen, das sind die Mitglieder einer Gesellschaft, die sich selbst nicht helfen können. Und wenn du mit ihnen gut verfährst, sie dir nichts zurückgeben können. Und darum wird das vielleicht befohlen. Weil meistens ist es ja so, dass von denen wir etwas erwarten können, von denen wir auch was zurückbekommen können, wie zum Beispiel Freunde. Du lädst die ein, dann laden die dich bestimmt auch mal ein. Oder du gibst deiner besten Freundin ein Geschenk und die wird dir bestimmt auch mal was schenken. Ja, das ist ein Geben und Nehmen und das motiviert dann auch, weiter gut zu sein. Aber Waisenkinder und Bedürftige, da kommt als ein, höchstens vielleicht sogar, ein Danke, mehr kommt da nicht zurück. Und da Gutes zu tun, das ist die wahre Frömmigkeit. Zu diesen Menschen, die sich selbst nicht helfen können, die deiner Hilfe bedürfen, Gutes zu tun, das ist diese Frömmigkeit, die Allah hier im Vertrag von Bani Israel erwähnt hat. Yatama, Yatim ist im Islam ein Kind vor der Pubertät, das seinen Vater verloren hat. Okay, so ist Waisenkind definiert. Ein Waisenkind ist jemand, ein Kind vor der Pubertät, weil ab der Pubertät gilt man schon wie ein Erwachsener, okay, deswegen vor der Pubertät, der seinen Vater verloren hat, der keinen Vater mehr hat, der also keinen Beschützer mehr hat in der Gesellschaft, keinen Ernährer mehr hat und deswegen vielen Entbehrungen entgegensehen muss. Und ein Maskin, Masakin, Bedürftige, sind die, die nicht genug haben, um zu leben. Nicht völlig Mittellose, das sind nicht Maskin, sondern die haben ein bisschen, aber halt nicht genug, um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Und solchen zu helfen, zu ihnen gut zu sein, ein gutes Wort im mindesten Fall zu sprechen, das ist Teil dieses Vertrages. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا. Und sprecht zu den Menschen Gutes. Jetzt im Allgemeinen. Ja, es wurden einige Einzelfälle aufgezählt, Eltern, Verwandte, Waisen, Bedürftige. Und jetzt die Menschen allgemein, sprecht zu den Menschen Husna, Schönes, Gutes. Schönes und Gutes soll man sprechen. Zu den Menschen allgemein, hier steht auch nicht, nur die eurem Glauben angehören, sondern zu den Menschen allgemein. Hasan al-Basri sagt, dass dieses Husna, was ist das? Er sagt, dieses gute Sprechen heißt, das Gute gebieten und das Schlechte verbieten, geduldig zu sein und zu vergeben. Also, geduldig zu sein, zu vergeben, das ist auch Teil von Guten zu sprechen. Ibn Kathir sagt auch, das Gute zu sprechen zu den Menschen heißt, gute Worte zu ihnen zu sprechen, weich zu ihnen zu sein, Gutes zu gebieten und Schlechtes zu verbieten. Und natürlich, Schlechtes zu verbieten, das kann auch deinem Gegenüber vielleicht nicht so recht sein. Also Husna zu sprechen, heißt nicht, dass man immer nur nach dem Willen des anderen spricht. Das heißt es nicht. Aber, dass man Gutes gebietet, Schlechtes verbietet, das kann auch deinem Gegenüber vielleicht nicht gefallen, aber trotzdem, du weich, vergebend und wohlwollend sprichst. Ja, und Wohlwollen ist etwas, was der andere erkennt. Wohlwollen ist etwas, was der andere erkennt und dann auch eher bereit ist, deine Kritik entgegenzunehmen. Als wenn du nicht wohlwollend bist und eigentlich nur sticheln oder kritisieren möchtest. Also Husna ist etwas, was von innen kommen muss und sich dann in den Worten zeigt. Also dein Herz muss Wohlwollen haben für den anderen. Du wirst es wirklich gut meinen. Du machst das für Allah, nicht um den anderen mal endlich zurechtweisen zu können, sondern du machst das für Allah. Du meinst es gut mit dem Nächsten und du redest mild, du redest geduldig, du vergibst, wenn der andere nicht so reagiert, wie er sollte und du sprichst Gutes und dein Kriterium für Gutes gebieten und Schlechtes verbieten ist immer das Gute und Schlechte, das Allah definiert hat. Und sprech zu den Menschen Gutes. Und dazu gehört natürlich auch milde Freundlichkeit, nicht abwertend reden, nicht stolz sprechen. Aufrichtig sein dem anderen gegenüber. Ja, der andere merkt, ob du aufrichtig bist oder nur etwas vorheuchelst. Ja, und wenn du dann Kritik äußerst oder Schlechtes verbietest oder Gutes gebietest, dann wird der andere dir vielleicht auch eher zuhören. Ja, sich nicht lustig machen über andere. Das gefällt auch unter Husna. Aufmerksam sein, den anderen auch mal reden lassen. Wie im Koran, Surat Luqman, es auch heißt, dass die schlimmste Stimme ist die Stimme des Esels. Ja, laut und nervig, hört gar nicht mehr auf. Ja, und so sollen wir nicht sprechen. Dass wir, weil wir endlich mal über Allah reden, dass wir deswegen reden und reden und reden und die anderen gar nicht zurecht, zu Wort kommen lassen. Das wäre auch nicht Husna. Also nicht nur allein reden, auch dem anderen recht geben, nicht unterbrechen. Ja, all das fällt unter Husna rein. Also die anderen erfreuen mit der Rede. Und das kann manchmal die Wahrheit kann natürlich auch wehtun, aber selbst die auf so eine Art und Weise, dass sie den anderen nicht verletzt oder Dornen in sein Herz treibt. Das geht alles eigentlich automatisch, wenn das Herz, die Basis, gut ist. Ja, so wie man nicht äußerlich äußerliches Make-up nicht die wahre Gesundheit und Schönheit des Körpers oder Gesichts übertreffen kann. Genauso kann auch nicht äußerliches, aufgesetztes, mildes Reden die wahre Herzenseinstellung und Wohlwollen gegenüber den Menschen ersetzen. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ. Was sollte Bani Israel noch tun? Sie sollten das Gebet verrichten und die Zakat entrichten. Und das galt also, wie wir hier sehen, schon für Bani Israel. Sie sollten eine Abgabe geben, also auch in ihrem Geld nicht nur egoistisch an sich alleine denken, sondern ein Teil für die Gesellschaft, die Bedürftigen in der Gesellschaft, für die Belange der Gesellschaft, für Allah aufopfern. Ja, also dieses Gedenken, dass ich habe verdient und es ist mein Schweiß, dass ich da reingetan habe und deswegen will ich nichts abgeben. Dieser Gedanke ist im Islam fremd. Der Muslim lebt in einer Gesellschaft, er lebt für Allah und deswegen ist auch an allem, was er sich erarbeitet hat, sowieso, er hat es sich ja nur erarbeitet, weil Allah ihm die Kraft dazu gab, und das ist einem Muslim immer bewusst, und deswegen kann er davon auch abgeben und gibt auch gerne davon ab. Und das Gebet verrichten, zum Teil des Lebens machen, mit all seinen Bedingungen, mit Reinheit, mit der richtigen Zeit, nicht eigene Definierungen vom Gebet erfinden. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ. Eine ähnliche Aya wurde auch offenbart als Befehl zu der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also wir haben gerade gelesen, das ist der Vertrag mit Bani Israel. Und was ist mit uns? Im Koran steht Surah 4, Vers 36: وَأَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Und dient Allah und gesellt ihm nichts bei. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Und mit den Eltern sollt ihr auf beste Art und Weise verfahren. وَبِذِي الْقُرْبَى. Und mit den Verwandten. وَالْيَتَامَى. Und mit den Waisen. وَالْمَسَاكِينِ. وَالْجَارِ بِالْقُرْبَى. وَالْجَارِ الْجُنُبِ. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ. Und mit den Bedürftigen und mit dem mit dem verwandten Nachbarn und mit dem entfernten Nachbarn, also der nicht dein Verwandter ist, und mit dem Gefährten des Weges oder der mit dir ist. Also irgendjemand, mit dem du zu tun hast. وَبِنِ السَّبِيلِ. Und dem Reisenden. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Und euren, dem, was eurer rechten Hand gehört, also euren Leibeigenen. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Wahrlich, Allah liebt nicht jemand, der stolz und prahlerisch ist. Jemand, der, ja, Muchtal ist jemand, der gerne zeigt, prahlt. Fakhura ist auch jemand, ein prahlerischer Mensch. Also wir sehen also, dass all das, was Bani Israel geboten wurde, auch auf ähnliche oder selbe Art und Weise auch der Umma von Muhammad s.a.w. geboten wurde. Das gilt dann also im gleichen Maße für beide. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. Es kommt ein anderer Vertrag oder noch mehr Regeln, die mit Bani Israel abgeschlossen wurden. Und als sie mit euch ein Abkommen traten, Misaq, einen festen Vertrag, vergießt nicht gegenseitig euer Blut und vertreibt euch nicht selbst aus euren Wohnstätten. Hierauf habt ihr euch dazu bekannt und ihr seid dafür Zeugen. Also weitere Regeln, die Bani Israel befolgen sollte, nämlich La tasfikuna dima'akum, vergießt nicht euer Blut. Mit eurem Blut ist natürlich gemeint, dass sie sich gegenseitig, also ein Muslim, den anderen Muslim, ein Bani Israel, Bani Israeli, einen anderen Menschen aus Bani Israel, nicht töten sollte. So wie es bei uns Muslimen auch verboten ist, und zwar nicht nur verboten, sondern eine große Sünde ist, einen anderen Gläubigen umzubringen, zu töten. Also, eure Brüderlichkeit oder euer Band in Allah verbietet euch, dass ihr euch gegenseitig euer Blut vergießt. Und genauso, وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ. Und ihr sollt euch gegenseitig nicht aus euren Häusern vertreiben. Also zum Beispiel bei einem Krieg oder bei einer Eroberung andere Muslime, also Bani Israel, andere Bani Israelis, aus den Häusern vertreibt. Das war verboten bei denen. ثُمَّ قَرَرْتُمْ. Und ihr habt euch bereit erklärt. Also ihr habt diese Regeln wahrgenommen und habt euch dazu bekannt. Ihr habt das angenommen, ihr seid den Vertrag eingegangen. Wa antum tashhadun, und ihr habt bezeugt. Also ihr seid Zeugen. Thumma antum ha'ula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim. Und dann seid ihr genau diejenigen, die euch gegenseitig tötet. Also ihr bekämpft euch gegenseitig, tötet einander. Wa tukhrijuna fariqan minkum, und ihr vertreibt eine Gruppe von euch, einen Teil von euch aus ihren Häusern. Also genau das, was Allah verboten hat, genau das macht ihr. Tadhaharuna alayhim bil ismi wal udwan. Ihr steht anderen bei, indem ihr einander in Sünde und feindseligem Vorgehen gegen sie beisteht. Tadhaharuna heißt jemanden beistehen. Also ihr kooperiert, aber worin? Ihr kooperiert gegen sie, also gegen andere Gläubige, in was? In Sünde und in Übertretung. Sünde, weil Allah nämlich verboten hat, einen anderen Gläubigen zu töten. Wal-Udwan, und Übertretung, weil ihr euren Vertrag brecht. Wa-i-ya-tukum usara, und wenn sie zu euch als Kriegsgefangene kommen, tufaduhum, dann mit Lösegeld kauft ihr sie frei. Wa-huwa muharramun alaykum ikhrajuhum, wo doch für euch verboten war, sie überhaupt zu vertreiben. Afatu'minuna bi-ba'di al-kitabi wa takfuruna bi-ba'di. Glaubt ihr etwa an den Teil eines an einen Teil des Buches und ihr verleugnet einen anderen? Fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum, so was ist die Belohnung für den, der so etwas von euch tut, illa khizyun fil hayati dunya, außer Erniedrigung im Leben dieser Welt. Wa yawm al-qiyamati yuradduna ila ashadd al-'adab, und am Tag der Auferstehung wird er der schwersten Strafe zugeführt werden. Und Allah ist nicht unachtsam dessen, was ihr tut. Wir wissen, oder wir haben schon mal darüber gesprochen, dass als Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nach Medina auswanderte, da fand er die Gesellschaft in Medina in verschiedene Gruppen geteilt. Also dort lebten mehrere Stämme zusammen in Medina. Erstmal die großen zwei Stämme von Götzendienern, Araber waren das, von Aus und Khazraj. Von denen wurden viele Muslime, wurden also Teil der islamischen Gemeinschaft, und manche andere blieben auch Götzendiener, Muschrik. Und dann gab es vor allem drei große jüdische Stämme. Ja, wie sie nach Medina gekommen sind, haben wir schon am Anfang des Themas von Israel schon besprochen, das, was sie überhaupt auf der arabischen Insel verloren hatten. Auf jeden Fall lebten sie dort schon seit langer, langer Zeit, mehrere Generationen, und sprachen natürlich Arabisch und alles drum und dran, aber waren aus Bani Israel. Sie waren jüdische Stämme. Das waren vor allem, also die Namen von diesen Stämmen, waren, also das waren drei große Stämme: Banu Qaynuqa, Banu Nadir und Banu Qurayza. Und dann gab es unweit von Medina auch eine Bevölkerung in Khaybar. Aber jetzt besprechen wir erstmal vor allem diese drei großen Stämme, die in Medina ansässig waren. Banu Qaynuqa, Banu Nadir und Banu Qurayza. Und diese Stämme hatten sich, alles aus Ibn Kathir, ja. Und diese Stämme hatten sich, ja, die hatten schon Generationen da gelebt, und wir hatten auch letztes Mal schon besprochen, dass vieles von dem, was sie ursprünglich ihre Religion nannten, schon verloren gegangen war. Also viele Dinge, die sie für normal hielten, waren eigentlich gar nicht Teil ihrer Religion. Viele Dinge waren schon verloren gegangen, nichtsdestotrotz waren sie trotzdem Juden. Und Allah kritisiert also hier, in dieser Aya, die wir gerade lasen, die Juden, die in Medina lebten, zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Wir wissen, dass es zwischen den arabischen Stämmen, bevor der Islam kam, viele, viele kriegerische Auseinandersetzungen gab. Also manche sagen sogar, dass die hatten vor dem Islam nichts anderes zu tun, als sich gegenseitig zu bekämpfen. Und diese Aussage ist wirklich wahr, denn sie lebten halt in der Wüste, sie waren ein kriegerisches Völkchen und waren in viele, viele verschiedene Stämme zerteilt und zersplittert. Und diese verschiedenen Stämme brauchten nur den geringsten Anlass, eine Beleidigung oder eine Fehde oder sonst was, um sich gegenseitig jahrzehntelang zu bekriegen und zu befehden. Genauso ein jahrelanger Krieg, die Schlacht von Bu'ath, könnt ihr vielleicht in der Geschichte nachlesen, fand auch statt zwischen Aus und Khazraj, diese zwei großen Stämme, die in Medina ansässig waren. Und es gab etwas anderes in der arabischen Gesellschaft, auch sehr verbreitet, und das war das System, sich zu verbünden. Ja, man wurde Halif von einem anderen Stamm. wenn ein Stamm Verbündeter war von einem anderen Stamm, dann hieß das, also man machte das dann untereinander ab, dann hieß das, wenn ihr bekriegt werdet, dann werden wir auch mit euch kämpfen. Also wir helfen euch dann. Wir kämpfen dann auch gegen eure Feinde. Und wenn wir bekriegt werden, helft ihr uns gegen unsere Feinde. Das war so ein Abkommen. Und es geschah also so im Laufe der Geschichte, dass Aus sich mit Banu Qurayda verbündete. Wenn Aus in den Krieg zog, Banu Qurayda zog mit. Und Khazraj verbündete sich dagegen mit Banu Qaynuqa und Banu Nadir. Also jeder hatte jüdische Verbündete. Und die jüdischen Verbündeten hatten jeder ihrerseits Verbündete, die Götzendiener waren. Die durften das eigentlich gar nicht. Ja, also wir wissen jetzt, wir haben selber jetzt gelesen, und die Juden können das bezeugen, dass es bei ihnen, genauso wie bei den Muslimen auch, verboten ist, sich mit Götzendienern zu verbünden, geschweige denn diesen Götzendienern zu helfen, andere Juden, andere Muslime zu bekämpfen. Okay? Auf jeden Fall, so war die Situation, als Rasulullah nach Medina kam. Aus war Verbündeter mit Banu Qurayda, Khazraj mit Banu Nadir und Banu Qaynuqa. Also jeder hatte jüdische Verbündete, und es kam oft dazu, dass Aus und Khazraj gegenseitig kämpften und dann auch ein Jude gegenüber einem Juden stand und sie sich gegenseitig töteten, aus ihren Häusern vertrieben und genau das machten, was Allah hier in dieser Aya also kritisiert. Okay? Ja, das wäre jetzt zum Beispiel genauso wie, also es gibt ja in der islamischen Welt gibt's unzählige Beispiele dafür, wenn zum Beispiel jetzt, ja, ich will keine Länder nennen, aber sagen wir mal Indien und Pakistan, okay? Zum Beispiel die Muslime, die in Indien leben, gibt es ja viele, die helfen den indischen Soldaten, Pakistaner zu bekämpfen. Das wäre zum Beispiel. Das dürfen die eigentlich auch nicht. Warum? Weil der Koran verbietet, andere Muslime zu töten. Aber die machen genau das, übertreten genau das. Also das ist etwas, was wir schon Alltag nennen dürfen. Und das passiert überall in der islamischen Welt, dass man Muslime tötet, sowieso. Also Muslime töten Muslime, vertreiben Muslime. Und nicht nur das, sie helfen anderen, die wir als Ungläubige bezeichnen würden, auch genau dies zu tun. Und genau das machten also diese jüdischen Stämme in Al-Medina. Und dafür kritisiert Allah sie hier, um sie auch zurechtzuweisen und sie natürlich zur Reue zu bringen. Ja, warum kritisiert Allah subhanahu wa ta'ala? Natürlich, damit sie ihren Fehler einsehen können. Also Allah verbot, wenn wir das aus der Aya entnehmen, Allah verbot Bani Israel, dass Brüder töten. Also ein Muslim anderen Muslim tötet. Ein Bani Israeli einen anderen Bani Israeli tötet. Haram. Dann nicht vertreiben. Also auch nicht, ja, ich töte die ja nicht, ich vertreibe sie nur aus ihren Häusern. Nein, das geht auch nicht. Vertreiben ist auch Haram. Dann nicht anderen helfen gegen eure Brüder. Also anderen, vor allem anderen Andersgläubigen, gegen eure Brüder im Glauben helfen. Und dann war noch verboten, oder dann war geboten, dass wenn eure Brüder gefangen genommen werden, also Kriegsgefangene werden, dann werdet ihr Geld sammeln und sie freikaufen, Lösegeld geben für sie. Fidya geben. Was tat Bani Israel, oder besonders diese drei Stämme zur Zeit von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, machten sich dieser Tat schuldig? Sie vernachlässigten die ersten drei Gebote, sie töteten ihre Brüder, sie halfen Ungläubigen gegen anderen Gläubigen. Also Gläubige, bevor Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam, waren sie ja Gläubige, also sich Ahl al-Kitab, die sich zum Buch bekannten. Oder hielten sich selbst für Gläubige. Und sie vertrieben einander aus ihren Häusern. Nur das vierte, nämlich dieses Lösegeld geben und die Kriegsgefangenen freikaufen, das praktizierten sie witzigerweise. Also das machten sie. Und das kritisiert Allah hier, subhanahu wa ta'ala, im Koran, dass also ihr tötet sie, ihr vertreibt sie, ihr helft gegen sie in Sünde und Übertretung. Und wenn sie zu euch als Kriegsgefangene kommen, dann kauft ihr sie frei. Wo es doch schon verboten war, dass ihr sie vertreibt. Also wenn ihr schon die Religion praktizieren wollt, dann warum habt ihr dann das erste nicht befolgt? Sie zu vertreiben nämlich. Glaubt ihr denn an den Teil des Buches und verleugnet den anderen Teil? Also einen Teil aus dem Buch zu nehmen, für die Juden natürlich Tora ist vor allem gemeint, und den anderen zu verleugnen, nicht zu praktizieren, das ist eine große Sünde bei Allah. Deswegen sagt Allah, und was ist die Belohnung, Vergeltung für jemand, der sowas tut, außer Erniedrigung in dieser Welt und am Tag der Auferstehung noch eine strenge Strafe. Und Allah ist nicht unachtsam über das, was ihr tut. Also das ist etwas ganz Schlimmes bei Allah, dass man das praktiziert, was mit den eigenen Interessen nicht in die Quere kommt, und das einfach ignoriert, leugnet, extra weglässt, was einem gerade nicht passt. Wie Bani Israel, wie wir das an ihrem Beispiel klar gemacht bekommen. Glaubt ihr denn an den Teil und macht Kufr an eine andere? Und hier Kufr, weil sie das nicht taten. Sie ließen das extra weg. Also Iman am Buch ist dann so viel, wie man danach handelt oder wenigstens versucht, danach zu handeln. Der Rest ist nur Lippenbekenntnis. Na? Erniedrigung in dieser Welt. Besonders diese drei Stämme, Banu Nadir, Banu Qurayza, werden wir inshallah noch im Koran lesen. Es wird noch im Detail inshallah in der Sira auch besprochen werden. Wie mit diesen drei vor allem dann später, Alhamdulillah, durch die Hand der Muslime verfahren wurde. Aber das kann man nicht so schnell besprechen, weil dazu viel Vorkenntnis nötig ist. Deswegen werden wir uns inshallah dafür extra Zeit nehmen und wenn die Ayat im Koran kommen, dann darüber sprechen. Wir halten hier nur fest, dass sie später wirklich erniedrigt wurden. Sie wurden vertrieben aus Medina aufgrund ihrer Intrigen und Verschwörungen und auf so eine erniedrigende Art und Weise, dass Allah wirklich sein Versprechen wahr machte. Also den Teil eines Buches nehmen, praktizieren und einen Teil weglassen. Und zwar, hier ist natürlich gemeint, extra weglassen. Zu sagen, nee, ich mach das nicht. Nicht vorher schon Nia machen, also das mache ich schon mal nicht. Ja, Koran aufmachen und vorher schon sagen, also das mit dem Hijab, die Ayat, die lese ich gar nicht, das will ich sowieso nicht machen. Das ist sowieso zu schwer. Ja, so soll man nicht sein. Versuchen und dann nicht schaffen, das kann vergeben werden. Die Nia kann sogar belohnt werden. Die Bemühung ist, was Allah von uns sehen möchte. Jeder soll sich bemühen, soweit er kann. Aber nicht die Nia schon fassen, dass man Allah nicht gehorchen will oder kann. Und wer Yaqin hat, dass Allah wirklich Allahu Akbar am größten ist, der wird auch keine Probleme haben, Allah allein zu gehorchen. Und wenigstens zu versuchen, Allah zu gehorchen. Und hier steht, Ashadd al-Azab, also wird er zur härtesten Strafe zurückgeführt werden, so ein Mensch, der so tut, ein Teil des Buches nimmt, den anderen weglässt. Weil, und so wird ja noch nicht mal über die Kuffar gesprochen im Koran. Ja, weil hier wirklich der Nifaq zutage tritt. Ja, dass ihr Doppelspiel. Einerseits bekennen sie sich zu dem Buch und andererseits nehmen sie aber nur daraus das, was ihnen in den Kram passt. Was ihnen nicht gegen ihre Interessen entsprach und verstoß. Das ist zum Beispiel genauso, wenn jemand mit Drogen handelt und dann von seinem Verdienst ein bisschen Sadaqa gibt. Das wäre genauso. Also du solltest doch schon mal gar nicht mit Drogen handeln und so vielen Menschen schaden. Was soll jetzt das diese Sadaqa geben? Ja, dieses Frömmigkeitsbild aufrechterhalten. Oder genauso gefälschte Medizin herstellen und 1000 Leben in Gefahr bringen und einen Teil dann an Krankenhäuser spenden. Ein Teil vom Verdienst an die Krankenhäuser spenden. Oder genauso, dass jemand nicht betet, nicht fastet, aber wirklich Waisenhäuser aufbaut und Witwen versorgt und all diese Dinge tut. Dann sagst du, ja, ich tue doch schon genug für Allah. Ja, aber du, wo ist es mit Gebet, was ist mit Fasten? Können wir Allah dienen nach eigenem Gutdünken? Ja, sind wir fähig, das zu entscheiden, was Allah jetzt gefällt und was nicht? Oder muss Allah uns vorgeben, durch den Koran, was ihm gefällt und was nicht? Ja, und so hochmütig sollte der Mensch nicht sein, dass er alleine entscheiden kann, was jetzt Allah gefällt und deswegen er selber wählt, welchen Weg er ganz persönlich zu Allah gehen möchte. Ja, das hat Allah schon vorgegeben, Sirat al-Mustaqim ist dieser, dieser und dieser. Wenn ihr zu Allah wollt, zu seiner Zufriedenheit, dann müsst ihr das, das und das tun und mindestens versuchen zu tun. Und ihr könnt nicht einen Teil weglassen und einen anderen einfach nehmen, denn ihr wisst nicht, also ihr könnt nicht selber Prioritäten setzen. Ja, ich finde das jetzt besonders wichtig. Ich finde jetzt das Gebet besonders wichtig. Das Fasten lasse ich jetzt mal weg. Oder ich finde Hijab ist A und O, alles andere ist ganz egal. Ja, jemand, der nicht Hijab trägt, der kommt mir nicht mehr unter die Augen. Und auch wenn ich selber lüge und stehle und vielleicht so spitzfindig bin, dass kein Mensch 2 Minuten mit mir sitzen kann. Ja, jeder hat seine Prioritäten und so sollen wir nicht sein. Wir sollen die Prioritäten nehmen, die Allah gegeben hat, nach dem Maßverfahren, das Allah uns vorgegeben hat, und nicht selber pick and choose, selber auswählen und andere Sachen fallen lassen, denn das wird hier so hart kritisiert und mit so einer großen Strafe wird dafür angedroht. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. Das sind jene, die das Leben dieser Welt für Akhira erkauft haben. Also was haben sie? Sie haben Akhira gegeben. Hier, bitteschön, ich will nicht Akhira. Und was haben sie sich gekauft dafür? Das Leben dieser kümmerlichen Welt. Denn was treibt denn den Menschen dazu, überhaupt einen Teil des Buches zu ignorieren oder wegzulassen? Das sind in 99% aller Fälle die Interessen dieser Welt, die gewahrt werden sollen. Hayat al-Dunya, die leidet, wenn man bestimmte Gesetze umsetzt und praktiziert. Deswegen lässt man am besten das Gesetz weg. Ja, sie ändern nicht sich selbst, sondern sie ändern das Buch von Allah, anstatt sich selbst dem Buch von Allah anzupassen. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب. So wird ihnen die Strafe nicht erleichtert werden. Also sie gehen in die Hölle ein, in die Strafe von Allah, und dort wird sie gleichbleibend stark auf sie herabprasseln, die Strafe von Allah. Allah möge uns alle davor bewahren. Es wird ihnen nicht erleichtert werden. وَلَهُمْ يُنْصَرُونَ. Und ihnen wird nicht geholfen werden. Ja, geholfen. Also in Dunya macht man ja oft auch Dinge, die gegen Allah sprechen oder gegen Allahs Willen verstoßen, aus einem Grund, dass man die Loyalität oder die Gemeinschaft nicht verlieren will, in der man sich befindet. Das Ansehen, das man in einer gewissen Gesellschaft genießt, oder die Stellung, die man in der Gesellschaft genießt, all das will man nicht opfern. Aber all diese Menschen, für die man das tut, die werden dir nicht helfen können am Tag der Auferstehung. Das soll man sich sagen. Ja, warum trage ich zum Beispiel kein Hijab? Oder warum bin ich nicht bereit, das Gebet zu verrichten? Oder warum kann ich nicht auf diese und diese Sache verzichten? Und wenn das der Grund dafür irgendwelche Menschen sind, dann soll man sich jeden einzelnen dieser Menschen vorstellen und vorstellen, wird dieserjenige am Tag der Auferstehung bereit sein oder fähig sein, mir zu helfen. Und Allah hat hier schon versprochen, وَلَهُمْ يُنْصَرُونَ. Ihnen wird nicht geholfen werden. Von sowieso keinem Menschen, und auch Allah wird ihnen nicht helfen. Denn hier hat er schon klar gemacht, was seine Zufriedenheit ist und was nicht. وَلَهُمْ يُنْصَرُونَ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. Und wahrlich, wir gaben Musa a.s. das Buch oder die Schrift und ließen nach ihm die Gesandten folgen. Und wir gaben Isa, dem Sohn Maryams, die klaren Beweise und stärkten ihn mit dem Heiligen Geist, mit Ruh al-Qudus. Und wahrlich, wir gaben Musa a.s. das Buch, und damit ist die Tora gemeint. وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. Und wir ließen nach ihm, einen nach dem anderen, andere Propheten nachfolgen. Nach Musa, oder zur Zeit von Musa sogar schon Harun, dann Yushe bin Nun, Dhul-Kifl, Al-Yasa, Yunus, Suleiman, Uzair und schließlich dann Isa a.s. Und es gab noch viele, viele andere, die manche von ihnen auch im Koran erwähnt sind und viele, viele auch nicht erwähnt sind. Also Generation für Generation, eine nach dem anderen, kamen Propheten zu Bani Israel, kamen Warner und Bringer der frohen Botschaft in Gestalt der Propheten, und sie gaben Isa, der wird extra erwähnt, dem Sohn von Maryam, die klaren Beweise. Damit sind die Wunder gemeint. Wenn wir in Surah Al-Imran, könnt ihr die Details darüber nachlesen, er konnte Blinde heilen mit der Erlaubnis von Allah. Er konnte Leprakranke, das ist so eine, diese Weißfleckkrankheit, diese Krankheit konnte er heilen mit Allahs Erlaubnis. Er konnte eine Vogelform aus Ton, aus Erde machen und mit Allahs Erlaubnis darin einhauchen, und es wurde ein Vogel. Und viele andere Wunder, die Isa a.s. gegeben wurden. Also es war so ein Prophet in jeder Hinsicht, den zu verleugnen eigentlich unmöglich war. Aber was tat Bani Israel? Sie verleugneten nicht nur, sondern verfeindeten ihn auf so eine aggressive Art und Weise, dass sie ihn sogar umbringen wollten. Also das ist die extremste Art von Befeindung, dass man sogar jemanden nicht lebendig ertragen kann. Und ein Wunder, auch eine eine Besonderheit von Bani Israel, und wir stärkten ihn mit dem Heiligen Geist. Ar-Ruh al-Qudus ist, ja, Heiliger Geist, kann man sagen. Und damit ist Jibril a.s. gemeint. Der Engel Gabriel, der auch zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Koran von Allah überbrachte. Und dafür gibt es viele Beweise, dass damit Jibril gemeint ist, mit Ruh al-Qudus. Und er wird deswegen so genannt, um zu ehren. Ruh, Geist, al-Qudus, der Heilige, das ist eine Ehrung von Jibril, weil es ein ganz besonderer Engel ist, weil er ganz besondere Aufgaben von Allah verrichtet. Also in Tafsir wird es immer so gesagt, in Ibn Kathir zum Beispiel und anderen Tafsir, dass damit Jibril gemeint ist, mit Ruh al-Qudus. Wie zum Beispiel im Koran auch steht, Vers Surah 26, Vers 193, Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundirin. Herabbrachte, oder damit kam herab, Ar-Ruh al-Amin, der vertrauenswürdige Geist, damit ist Jibril gemeint, auf dein Herz, damit du einer von den Warnern sein mögest. Also Jibril brachte den Koran herab, auf dein Herz, auf das Herz von Muhammad s.a.w., damit er ein Warner sein möge. Oder genauso ein Hadith in Fath al-Bari zitiert, dass Rasulullah s.a.w. machte Dua für einen gewissen Hassan bin Thabit. Das war ein Poet, der pflegte, den Propheten sallallahu alaihi wasallam in seinen Gedichten zu verteidigen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam machte für ihn Dua. Er sagte: Allahumma ayyid Hassan bi ruh al-Qudus. Allahumma, o Allah, hilf Hassan, also diesem Poeten, der dem Islam half, mit Ruh al-Qudus, kama nafaha an Nabiyyik. So, weil dieser Hassan nämlich deinen Propheten verteidigt. Also er machte Dua, dass Jibril ihm eine Hilfe sein mögen. Genauso ein anderes Hadith, das auch in Ibn Kathir zitiert wird, dass wahrlich Ruh al-Qudus informierte mich, dass keine Seele sterben wird, bis sie ihre Versorgung, die für sie geschrieben ist, bekommen hat und bis die Zeit, die für sie geschrieben ist, vollendet ist. Deswegen fürchtet Allah und strebt eure Versorgung auf beste Art und Weise an. So ungefähr heißt es im Hadith. Und da wird auch also Ruh al-Qudus erwähnt, der ihn informiert hat. Und wir wissen, der Rasulullah s.a.w. informierte, war Jibril a.s. Also Isa a.s. wurde auch mit Ruh al-Qudus geholfen. Wie zum Beispiel, dass er Isa a.s. bei seiner Geburt vor der Berührung Shaitans bewahrte. Das werden wir in Surah al-Imran noch genauer durchnehmen. Oder Jibril a.s. kam auch zu Maryam und verkündete ihr die Schwangerschaft, dass sie schwanger sein würde mit Isa. Und Jibril genauso brachte auch Isa a.s. Zum Himmel hoch. Also wir wissen ja, dass Isa a.s. in lebendiger Gestalt mit seinem Körper zum Himmel emporgehoben wurde. Und das machte Jibril a.s. half ihm dabei. Afakullama, Allah fragt, Afakullama ja'akum rasulum, بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. War es nicht so, dass jedes Mal, wenn euch Juden ein Gesandter etwas überbrachte, was euren Neigungen nicht entsprach, ihr euch hochmütig verhieltet, indem ihr eine Gruppe der Gesandten der Lüge bezichtigtet und eine andere Gruppe tötetet? Also wenn ein Gesandter kam und seine Botschaft aber nicht dem entsprach, was sie sich vorstellten, oder gegen ihren Neigungen, ihren Trieben, ihren Interessen entsprach, dann verleugneten sie einige Propheten und sogar töteten andere. Oder versuchten auch andere zu töten. Das ist das Verbrechen, das Bani Israel sich zugezogen hat. Also das Kriterium also war dann nicht, der Wahrheit zu folgen, sondern was entspricht meinen Neigungen? Und das soll nicht das Kriterium eines Gläubigen sein, sondern der Gläubige folgt der Wahrheit, ob sie seinen Neigungen entspricht oder ob sie dagegen spricht. Aber die Wahrheit wird gefolgt. Istakbartum, ihr wart stolz, ihr fandet euch hoch, ihr wart hochmütig, ihr verachtetet die Wahrheit. Und so wird ja auch Kibr, wird ja auch so definiert, Kibr ist Ramtum Nas wa Batarul Haqq, die Menschen zu verachten und die Wahrheit abzustreiten, zu verleugnen. Einen Teil der Propheten verleugnetet ihr, wie zum Beispiel Isa a.s. und viele andere Propheten, und andere tötetet, Und ihr werdet doch versuchen, sie zu töten. Wie Zakaria a.s., Yahya a.s., Isa versuchten sie zu töten. Sie versuchten auch Muhammad a.s. zu töten. Wie Rasulullah a.s. in Sahih al-Bukhari auch sagt, Ma zalet akluhu aklatu khaybar ta'awiduni. Ich fühle immer noch die Auswirkungen auf, von dem, was ich aß, in Khaybar. Damit ist dieses vergiftete Schaffleisch gemeint, das die Juden ihm servierten. Also es war vergiftet und der Prophet aß ein wenig davon und die Juden wollten ihn damit töten. Das Hadith haben wir letztes Mal im Detail auch besprochen. Also sie versuchten auch Rasulullah zu töten, weil er nämlich mit etwas kam, was ihren Neigungen nicht entsprach. Ja, sie wurden kritisiert, wie wir gerade auch alles lesen im Koran. Klar, das hat nicht jedem gepasst wahrscheinlich, dass hier die ganzen Verbrechen von Bani Israel, eine Eier nach der anderen, alles detailliert aufgezählt wird. Das kann nur jemand vertragen, der wirklich, dem wirklich wichtiger ist, mit reinem Herzen zu Allah zurückzukehren, als seine Stellung oder seine Fehler beizubehalten. Und andere tötetet ihr. Also ein großes Verbrechen, einen Propheten zu töten. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. Und sie sprechen, oder sie sprachen, unsere Herzen sind verhüllt. Rulf ist eine Hülle, eine Verhüllung, wie ihr müsst euch vorstellen, wie in einer Verpackung, wenn etwas in einer Verpackung drin ist, in einer Hülle drin ist, in ein Tuch eingepackt. So beschrieben sie ihre Herzen. Unsere Herzen sind in einer Verhüllung. Was sie damit sagen wollten, dass in unsere Herzen geht nichts mehr rein. Wir haben schon genug Wissen. Wie Ibn Abbas radiallahu anhu diese Eier las, er sagte, diese Eier heißt, unsere Herzen sind schon voll mit jeder Art von Wissen und wir brauchen das Wissen, das du uns bringst, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, brauchen wir nicht. Also wir sind schon abgesichert, wir sind schon mit genug Wissen versorgt. Das, was du uns erzählst, also Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in Form von Koran oder in Form von Warnung, das interessiert uns nicht, das brauchen wir nicht mehr. Es gibt auch eine ähnliche Eier über die Ungläubigen im Koran, die sprechen, وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ. Und sie sagen, unsere Herzen sind unter einer Verdeckung für das, was du uns einlädst. Also du lädst uns zu etwas ein, aber das kommt gar nicht zu unseren Herzen durch, weil unsere Herzen nämlich in einer Verhüllung sind. Das dringt in unsere Herzen gar nicht ein. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Wir wissen schon genug. Also eine sehr stolze Art und Weise, mit der Wahrheit, mit einem Propheten umzuspringen. Also ein weiterer Kritikpunkt, wie sie ihre Einstellung zu Rasulullah kundtun. Und sie sprechen, unsere Herzen sind in einer Verhüllung. Wir brauchen nicht dieses Wissen, was du uns bringst. Wir wissen schon genug. Nein, es ist viel eher so, dass Allah sie für ihren Unglauben verflucht hat. Und wie wenig ist das, was sie glauben? Nein, vielmehr hat Allah sie für ihren Unglauben verflucht, wie wenig sie glauben. قَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. Das kann heißen, entweder nur wenige von ihnen glauben, also wenige von ihnen werden den Islam annehmen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Propheten akzeptieren, oder das kann auch heißen, wie wenig ist, was sie glauben. Also sie glauben schon an einige Dinge, sie glauben an die Auferstehung, an Allah, an die Engel, das ist alles Teil ihres Glaubens, aber dieser wenige Teil wird ihnen nicht genügen, da sie einen so großen Teil verleugnen. Nämlich, indem sie Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den Koran und viele andere Dinge verleugnen und Allah verfluchte sie wegen ihren Unglaubens. Nämlich, weil sie Isa a.s. und Muhammad sallallahu alaihi wasallam verleugneten und andere Propheten töteten und all diese Dinge, die wir vorhin besprochen haben. قليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Und als von Allah ein Buch zu ihnen kam, damit ist der Koran gemeint, das bestätigend, was ihnen bereits vorlag. Der Koran kam und bestätigte die Tora. Ja, die Tora ist von Allah. Musa a.s. hat die Tora von Allah empfangen. In der Tora sind Gebote von Allah enthalten. Das alles bestätigt der Koran. Und zuvor hatten sie um einen entscheidenden Sieg über diejenigen, die ungläubig waren, angerufen. als nun das zu ihnen kam, was sie kannten, verleugneten sie es. Oder als das zu ihnen kam, was sie erkannten, verleugneten sie es. Darum Allahs Fluch über die Ungläubigen. Als der Koran also zu ihnen kam und ihr Buch, die Tora, bestätigte. Also der Koran sagt in keinem Vers, dass die Tora nichts mit Allah zu tun hätte. Im Gegenteil, wir sagen zu den anderen, also zu Juden und Christen, sagen wir Ahl al-Kitab. Im Koran werden sie auch mit Ahl al-Kitab angesprochen. Ihre Propheten, die Geschichten ihrer Propheten sind im Koran aufgenommen. Wie wir gerade gesehen haben, sind sogar manche Befehle, die im Tora oder Injil gegeben wurden, mit den Befehlen des Koran identisch. Herbeten, Zakat geben, gut zu den Eltern sein, all diese Dinge. Und das ist eine Bestätigung also. Und jemand, der seine eigene These oder Argument bestätigt findet bei jemand anderen, sollte eigentlich diesen anderen als Freund betrachten. Oder glücklich sein, dass jemand ihn bestätigt. Aber bei den Juden gab es etwas anderes, denn sie konnten mit dieser Bestätigung nur leben, wenn die Kritik dabei nicht war. Aber natürlich kann ein Fehler nicht einfach als Fehler stehen gelassen werden, und sie wurden für ihre Fehler und ihre Veränderungen des Buches kritisiert. Wakanu, und sie pflegten zuvor, um Sieg zu bitten. Was ist damit gemeint? Bevor der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nach Medina kam, oder überhaupt bevor die Juden von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam erfuhren, pflegten sie aufgrund der Prophezeiungen, die es in der Tora über Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gab, natürlich auf ihren Propheten zu warten. Also den Juden war bekannt, bald wird ein Prophet von Allah erscheinen, und das wird der letzte Prophet sein, und er wird dann den Gläubigen zum Sieg verhelfen über den Ungläubigen. Und weil sie sich selber ja als Gläubige betrachteten, ja, Folger von Musa und Folger von großen Propheten und Besitzer eines Buches von Allah, dachten sie, dass dieser Prophet dann unter ihnen erscheinen würde und ihnen dann als Gläubige zum Sieg über die Ungläubigen verhelfen würde. Aufgrund der Prophezeiungen in ihrem eigenen Buch. Und so pflegten sie, bevor der Gesandte Allah s.a.w. dann wirklich erschien, das könnt ihr Qurtubi nachlesen, Tafsir Qurtubi, pflegten sie Dua zu machen. Sie sagten, Allahumma inna nas'aluka bihaqqi nabiyyika alladhi wa'adtana. O Allah, wir bitten dich bei der Wahrheit des Propheten, den du uns versprochen hast, an tab'athuhu fi akhir az-zaman, dass du ihn in der letzten Zeit senden wirst, an tansuruna al-yawm ala aduwina, dass du uns heute hilfst gegen unseren Feind. Das hieß also, wenn sie sich im Krieg befanden mit ihren Feinden, dann pflegten sie auf diese Art und Weise Dua zu machen. Dass, O Allah, wir bitten dich bei dem Propheten, den du uns versprochen hast, der noch kommen wird, den du versprochen hast, dass du ihn bald senden wirst, das hilft uns heute über unseren Feind. Genauso heißt auch in Tafsir, dass sie den Ungläubigen zu, wie kann man sagen, zu drohen pflegten, also zu, ja, oder zu sagen pflegten, dass ja, wenn unser Prophet erst kommt, dann werden wir euch zeigen, dann werden wir euch, euch überlegen sein, dann werden wir euch besiegen. Ja, und das kam auch in Medina vor, das war den Menschen in Medina nicht unbekannt, dass die Juden so zu sprechen pflegten. Und als dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei den Arabern erschien, also nicht von Bani Israel gesandt wurde, sondern von den Arabern, die von den Juden ja als Analphabeten beschimpft wurden. Ja, weil sie selber waren ja Ahl al-Kitab, schreibkundige Menschen mit einer langen Tradition, die Götzendiener, die waren vor denen nichts. Und unter denen erschien dann dieser letzte Prophet, auf den sie so lange gewartet hatten, und das konnten sie nicht akzeptieren. Der letzte Prophet hätte aus ihren Reihen kommen sollen, hätte ihre Fehler und ihre Veränderungen des Buches bestätigen sollen, hätte das alles gutheißen sollen, dann hätten sie ihn akzeptiert. Einige Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in Ibn Kathir wird das zitiert, zu den Juden dann auch sagten, O Juden, fürchtet Allah und akzeptiert den Islam, wahrlich, ihr pflegtet Allah doch für das Kommen von Muhammad zu bitten, als wir noch Ungläubige waren. Und ihr pflegtet uns zu sagen, dass wenn er kommen würde, würdet ihr ihn für uns beschreiben. Und dann wurde diesen Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam geantwortet, von den Juden, von Banu Nadir wird das überliefert, dass nein, er hat nichts gebracht, das wir erkennen. Er ist nicht der Prophet, über den wir euch erzählt haben. Ja, das könnt ihr in Ibn Kathir nachlesen. Also als er dann kam,
Und sie erkannten ihn genau an seinen Vorzeichen, an den Prophezeiungen, an den Zeichen, die er alle mit sich brachte. Dann verleugneten sie ihn und wollten ihn nicht anerkennen. Obwohl sie vorher doch um ihn, um seinen Willen, Allah, Bittgebete machten. Und was war der Grund vor allem, warum sie ihn verleugneten? Eigentlich ein Riesen-Ego-Problem. Ja? Ihr Ich konnte sich nicht kleinkriegen. Dass unser Stamm, wir aus Bani Israel, aus unseren Reihen kommt er nicht, sondern von den Arabern. Wir sollen einem Propheten aus Bani Ismail folgen. Ja, das ist, wenn wir jetzt unser Beispiel nehmen, dass wenn deine eigenen Kinder ein Talent haben, dann sind wir voller Lob. Und wenn die Kinder vom Nachbarn genau dasselbe Talent haben, dann verlieren wir kein Wort darüber. Oder empfinden vielleicht im schlimmsten Fall sogar Neid. Ja, aber etwas Gutes nicht anzunehmen, ist immer nur Schaden für einen selbst. Der Muslim ist anders. Über den Muslim heißt es, dass die Weisheit ist das verlorene Gut des Mu'min. Wo immer er es findet, nimmt er es an. Die Weisheit ist das verlorene Gut des Gläubigen. Egal wo er es findet, selbst wenn sein Feind ihm etwas Weises sagt, dann akzeptiert er es. Weil Takabbur oder Hochmut ist ja, sich selbst so groß zu finden, dass man die Wahrheit niedrig hält und verleugnet oder bestreitet. Und Demut ist genau das, was Allah an uns liebt und an uns mag. Und Demut ist, das Gute oder das Rechte von einem anderen zu akzeptieren und sich selbst klein zu machen, sich zu demütigen. Und als nämlich dann kam, was sie erkannten, also sie erkannten den Propheten, im Koran heißt es auch, يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. Sie erkennen ihn, so wie sie ihre eigenen Söhne erkennen. In der Sira von Ibn Hisham steht eine Überlieferung, es heißt Safiya radiallahu an, die später doch Frau des Propheten wurde, und sie war vorher Jüdin. Und sie war die Tochter von einem jüdischen Gelehrten und die Nichte von einem jüdischen Gelehrten. Und sie berichtet dann später, dass als Rasulullah s.a.w. nach Medina kam, gingen mein Vater und mein Onkel zu ihm, um ihn zu treffen. Als sie zurückkam, hörte ich mit meinen eigenen Ohren, wie sie sprachen. Und einer zum anderen sagte, ist dies wirklich der Prophet, dessen Prophezeiung in unseren Büchern steht? Und der andere antwortete, bei Allah, er ist es. Das waren beides jüdische Gelehrte. Und der Onkel sagte, bist du überzeugt davon? Und der Vater sagte, ja. Und der Onkel fragte, was gedenkst du zu tun? Und der Vater antwortete, solange ich lebe, ihn zu opponieren und ihn nicht überhand gewinnen zu lassen. Allah bewahre. Ja, und leider müssen wir auch wieder sagen, weil wir denken nochmal dran, dass in all diesen Sachen ist Mau'idatun lil Muttaqin, ist eine Lehre, eine Ermahnung für die Gottesfürchtigen. Und was ziehen wir eine Lehre daraus? Dass wir also diese Denkweise nicht haben sollen, weil Allah sie hier bei Bani Israel stark kritisiert. Und wir finden bei uns auch ähnliche Denkweisen, wie zum Beispiel, alles was aus meinem Land kommt, ist super, alles was aus der Fremde kommt, ist abzulehnen. Das Kriterium ist nicht, ob etwas wahr ist oder gut, sondern das Kriterium ist, mein Land oder nicht. Oder wenn jemand nicht auf diesem Niveau denkt, das hat er schon überwunden, für ihn ist nicht mehr wichtig, ob es eigene Land ist oder nicht, dann meine Richtung oder meine Gruppierung. Ja, und daran hat man dann eigene Kriterien festgelegt. Ja, zum Beispiel die Strengen sagen, wer so und so streng ist, von dem nehme ich alles an, und wer mir zu locker ist, von dem nehme ich nichts an. Dagegen dann die Lockeren, andere Seite, andere Extrem, die so locker sind wie ich, von denen nehme ich alles an. Und die Strengen, die reden sowieso immer nur streng, von denen nehme ich nichts an. Ja, und so soll der Mu'min nicht denken. Unser Kriterium ist immer die Wahrheit. Und Wahrheit ist nur Koran und Sunna. Und die kann, wie wir noch inshallah noch im Detail noch lernen werden, selbst vom größten Feind oder aus dem Mund des größten Feindes, kann sie kommen. Und wir sollen niemals denken, dass Haq, Wahrheit, nur in den eigenen Reihen zu finden ist. Oder in den eigenen Vorstellungen zu finden ist. Sondern Haq lässt sich nicht so genau definieren. Haq ist immer mit Koran und Sunna verbunden. Also nicht schauen, wer was sagt, sondern was er sagt. Egal wie reich, welche Nationalität, welche Position, egal welche Richtung. Ja, das alles egal. Hauptsache, er redet oder spricht die Wahrheit. Aber es gibt viele Dinge, die ein Hindernis sind auf diesem Weg, die Wahrheit zu erkennen und anzunehmen. Darunter sind zum Beispiel Stolz, wie es in dieser Aya auch schon gesagt wurde. Dann auch Hasad, Neid. Ja, man ist nicht bereit, dem anderen Gutes anzuerkennen. Ja, wo bleibt denn meine Stellung? Wenn ich zugebe, dass der andere gut ist, dann werde ich ja selber klein. Ja, das war auch das Problem von Shaitan. Mich hast du aus Feuer erschaffen, ihn hast du nur aus Ton erschaffen. Also wo bin ich da, wenn ich mich jetzt vor dem verbeuge, dann bin ich ja kleiner als der. Ja, das sind Dinge, die ein großes Hindernis, eine dicke Mauer sind, vor diesem Haq zu akzeptieren. Und so gibt es natürlich auch viele andere Dinge, wie die Liebe zu dieser Welt, die Liebe zu Stellung, die Liebe zu Besitz. All das können Hindernisse sein, die Wahrheit zu sehen, erkennen, aber nicht annehmen zu lassen. Und wenn man wirklich Haq unterstützen will, die Wahrheit unterstützen und akzeptieren will, dann haben all diese obigen, also die ich eben erwähnt habe, diese Gründe und Hindernisse, keine Bedeutung mehr. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ So sei der Fluch von Allah auf die Ungläubigen. Und Allah bewahre uns davor, dass wir dazu gehören.
بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
Wie schlecht, بئس heißt, wie schlecht, wie schlimm. Wie schlimm ist das, wofür sie ihre Seelen verkauft haben, dass sie das verleugnen, was Allah herabgesandt hat, aus Missgunst darüber, dass Allah etwas von seiner Huld offenbart, wem von seinen Dienern er will. Und hier steht es also nochmal ganz deutlich, Barien. Bari heißt Feindschaft, Ungerechtigkeit, und hier ist damit gemeint Neid. Also sie waren neidisch, dass Allah einen Propheten, also er hat herabgesandt von seiner Huld, damit ist das Auswählen des Propheten gemeint, von seinen Dienern, wen er will. Also ob er jetzt den letzten Propheten aus Bani Israel oder aus Bani Ismail oder von irgendeinem anderen Volk erwählt, das ist Allahs Entscheidung. Da können wir nicht mit Neid reagieren und sagen, nein, wenn der letzte Prophet nicht aus unseren Reihen kommt, ja, wenn der Gelehrte der und der nicht meiner Richtung entspricht, dann nehme ich deine Meinung auch nicht an. Ja, und so war Bani Israel, diesem Verbrechen war sie schuldig, dass sie aufgrund dieser niederen Eigenschaft von Neid, von Missgunst, die letzten Propheten nicht anerkennen wollten. فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ So zogen sie sich Zorn über Zorn von Allah zu. Und auf die Ungläubigen ist eine erniedrigende Strafe. Also wir sehen hier, wird immer weiter mit Strafe und mit Erniedrigung und mit all diesen Dingen gedroht, weil das Verbrechen bei Allah auch wirklich so schlimm bei Allah ist. Und wenn man zu ihnen sagt, glaubt an das, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat, dann sagen sie, wir glauben an das, was zu uns schon zuvor herabgesandt worden ist. Sie verleugnen aber das, was später offenbart worden ist, wo es doch die Wahrheit ist, das zu bestätigen, was ihnen bereits vorliegt. Sag, warum habt ihr denn zuvor Allahs Propheten getötet, wenn ihr gläubig seid?
Also wenn sie zu Koran eingeladen werden, dann sagen sie offen, nein, uns genügt, was auf uns schon offenbart worden ist, uns genügt die Tora. Gut, wenn es so ist, dann warum habt ihr eure Propheten getötet, als sie mit ihrer Wahrheit kamen? Also euer Iman oder eure Behauptung von Iman an die Tora ist ja selbst schon zweifelhaft, denn wenn ihr Gläubige an der Tora wärt, dann hättet ihr nicht die Propheten getötet, die von euch aus euren Reihen kamen, die Tora zu bestätigen kamen, wie Zakaria, wie Yahya, wie Isa a.s., alle Propheten aus Bani Israel. Also ist es nicht eher so, dass wenn eure Interessen in Gefahr sind, dass ihr dann einfach zur Verleugnung greift? Dass es nicht der Glaube an Tora ist, was ihr hier behauptet, sondern das Verfolgen eurer eigenen Interessen? Also eure Aussagen sind nicht glaubhaft und ihr könnt auch in eurer Beschreibung des Propheten s.a.w. nicht ernst genommen werden. Ja, das sind wie Kinder zum Beispiel. Ja, die finden dann immer Ausreden, wenn man denen etwas zu essen geben will und die wollen gerade nicht, dann finden die Ausreden. Ja, die eigentliche Grund ist, ich will nicht essen. Ich will das nicht. Aber die sagen nicht so, die sagen dann, warum dieser Teller? Oder ich habe doch gestern schon gegessen. Ja, solche Ausreden und Ausflüchte, warum? Weil sie eigentlich die Verweigerung nicht zugeben wollen.
Und genauso war es auch mit Bani Israel. Uns genügt, was schon auf uns offenbart worden ist. Aber wenn das so wäre, dann wärt ihr doch vor Muhammad s.a.w. auch schon Gläubige gewesen. Warum habt ihr denn Propheten getötet, die schon vorher zu euch gesandt wurden? Also ihre Aussagen sind zweifelhaft, sind nicht ernst zu nehmen, sondern, wie wir hier sehen, Allah schenkt ihrer Aussage keinen Glauben. Und sie verleugnen das, was dahinter, danach kam, nämlich den Koran. Obwohl der Koran doch ein Bestätiger ist für das, was mit ihnen ist, nämlich die Tora. Sprich, warum habt ihr dann die Propheten von Allah getötet, bevor schon, wenn ihr denn Gläubige seid? Also was ist das für ein Glauben, der euch befiehlt, Propheten umzubringen? Ihr seid Gläubige, also ihr glaubt an die Tora. Was ist das für ein Glauben, der euch dazu treibt, Propheten, die Tora ja verteidigten, die Tora ja lehrten, diese dann umzubringen? Oder ist es nicht eher so, dass ihr alles, was nicht euren Neigungen entspricht, einfach aus dem Weg räumen möchtet? Warum werden die Juden, die in Medina leben, also einige Generationen nach dem Mord an Zakaria und Yahya und anderen Propheten, warum werden die gefragt, ihr habt getötet? Und das ist diese Sache, dass im Glauben betrachtet man, die Glaubensgemeinschaft wird betrachtet wie ein Körper. Wie unser Prophet Sassam uns auch lehrte, dass die Gläubigen sind in ihrer Liebe zueinander und in ihrer Verbindung zueinander wie ein Körper. Hier, wenn ein Teil krank ist, reagiert der ganze Körper mit Fieber und mit Wachsein, also mit Unruhe. Und genauso auch, dass wenn man die Sünden von anderen gut heißt, dann macht man sich dieser Sünde auch ein wenig schuldig. Und die Juden in Medina haben die Dinge, die in ihrer Tradition auch überliefert worden waren, bereuten diese Dinge nicht. Im Gegenteil, sie waren sogar stolz drauf. Das Wesen, das Volk, das sogar Propheten nicht geschont hat. So hart und so stolz sind sie. Was seid ihr Muslime denn? Ja, solche Dinge sagten sie und warfen diese Muslimen an den Kopf. Und deswegen werden sie hier auch angesprochen, ihr tötet den Propheten. Obwohl sie ja selber nicht die Propheten von Allah selbst getötet hatten. Obwohl sie natürlich versuchten, auch Muhammad s.a.w. Umzubringen. Gut. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا